Liebe Fugis, heute wissen wir wieder nicht, was wir verehren und was wir verachten.
Wir sprechen zum dritten Mal über Kulturschlagzeilen und suchen die Haltung zur Gegenwart, in der Gegenwart der Aufnahme.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, liebe Fugis, wir sind wieder dabei. Kulturschlagzeilen, dritte Runde, das ist unsere neue Formatierung. Wir sind jetzt ja das, darf man nicht vergessen, Podcast-Feuilleton geworden. Wir haben uns überlegt, wir haben so viele Sendungen zusammen gemacht. Man muss sich entwickeln, man muss wachsen, man muss erwachsen werden. Erwachsene lesen das Feuilleton. Wir versuchen ein bisschen in feuilletonistischer Weise durch die Schlagzeilen und die Themenwelt, Medien, Kultur, Kunst, Politik, Gesellschaft und so weiter und so fort zu gehen. Wir suchen uns, das wisst ihr, jeweils drei Schlagzeilen heraus, drei Themen heraus, die Marc nicht kennt, die ich nicht kenne. Wir müssen unmittelbar im Moment der Aufnahme, der Vorstellung, ja, unsere Haltung dazu entwickeln, unser Motto dazu entwickeln. Der andere kann dann nochmal von uns dann darauf reagieren. Wir versuchen dadurch einen kurzen Wrap-up zur Zeit zu geben, der natürlich niemals ohne die Haltung am Ende auskommen wird. Es wird aber keine Spannungsfelder geben, wie ihr das sonst immer kennt, wie ihr das jetzt auch bei den zwei anderen Folgen Kulturschlagzeilen gesehen habt, sondern wir versuchen nochmal sehr pointiert zusammenzufassen, was bedeuten diese sehr unterschiedlichen Themen, die wir ausgesucht haben, mit Blick auf die Haltung zur Gegenwart. Das ist das Spiel, kurz und knapp. Zwischendrin zwei Soli von Marc und von mir. Marc ist mit euch spazieren gegangen. Letztes Mal hat euch ein Eierlikör-Cocktail empfohlen. Ich habe ihn sehr gescholten danach dafür, weil ich Eierlikör wirklich eine Eierlikör-Allergie habe. Und die Fugis, die es kennen, ich habe echt viele Allergien, was Themen angeht. Aber Eierlikör ist ganz besonders schlimm.
Ist einer davon, ja.
Ja, ja. Naja, und nächste Woche, liebe Fugis, weil es muss ja dynamisch bleiben. Es muss sozusagen das Motto sein, alles bleibt immer anders und wird immer anders. Marc und ich haben was ganz Besonderes vor am Wochenende. Und zu dem, was wir vorhaben, das wird euch Marc gleich vorstellen, wird es nächste Woche bei Fugengold ein Special geben mit Live-O-Tönen. Es wird für euch viel Fotomaterial geben, ob ihr wollt oder nicht. Die Fotobomben, die Videobomben werden gezündet. Aber Marc, erzähl mal, was haben wir beiden denn da schon wieder vor? Was ist denn los überhaupt?
Ja, Fugis, wir haben spannende Wochen hinter uns, aber noch viel Spannenderes vor uns. Markus und ich werden auf hoher See sein. Wir werden in See stechen am Freitag. Und zwar hat Markus mir ein fantastisches Geschenk gemacht. Und zwar werden wir gemeinsam mit einem Katamaran nach Helgoland ballern. Anders kann man es nicht sagen. Und dort das Release-Konzert von Ketka zu ihrem neuen Album uns anhören, uns reinstürzen, das Ganze erleben. Es ist ein kompletter Tag, den wir auf hoher See, auf Helgoland und zurück verbringen. Es wird sehr, sehr viel passieren. Wir werden mit offenen Augen und Ohren dort sein. Wir werden bestimmt ein paar O-Töne für euch sammeln. Das ist ja sozusagen Indie-Deutschlands Ausflug, Ausfahrt, muss man besser sagen. Das wird sehr, sehr spannend. Wir sind für euch vor Ort und werden euch natürlich im Detail berichten.
Genau, Partyschiff auf der Hinfahrt, Partyschiff auf der Rückfahrt. Mal sehen, ob Marc oder ich über die Reling gehen, weil wir einfach sagen, die Leute sagen, nee, wir wollen euch nicht. Konzert auf Helgoland am Nachmittag. Unser Motto ist nüchtern bis Helgoland, danach kann alles passieren und wir halten euch auf dem Laufenden, ihr Lieben. Aber wir haben ja heute wieder viele Themen, viele tolle Themen. Ich habe Marc die Liebe mitgebracht, ein Thema zur Liebe. Ich habe ihm etwas mitgebracht zum Thema Normcore und zu künstlichen Stimmen OpenAI. Marc, was hast du mir mitgebracht?
Ich habe dir drei schöne Sachen mitgebracht. Ich habe dir einen ein Clash zwischen linearer alter Welt und Influencer-Dasein mitgebracht. Ich habe dir einen Ritterschlag für eine bestimmte Subkultur mitgebracht und ich habe dir auch ein paar Stimmen rund um das Thema Künstliche Intelligenz mitgebracht.
Hervorragend.
Ja, in diesem Sinne, liebe Fugis, lasst uns in das Podcast-Feuilleton reinstarten. Lasst uns gemeinsam in die Schlagzeilen starten. Ja, Markus, ich glaube, diese Schlagzeile wird dir bekannt vorkommen, aus diversen Gründen. Es ist ehrlicherweise, um das den Fugis auch mitzugeben, falls sie es verpasst haben und ein bisschen Kontext zu geben, ich habe eine Aneinanderreihung von 2,5 Schlagzeilen, die diesen Themenkomplex, sage ich mal vorsichtig, umreißen. Und zwar, es beginnt mit einer Meldung von WDR.de vom 30.03. Stefan Raab, Comeback oder Aprilscherz. Und diese Meldung lautet: Vor gut 8 Jahren hat TV-Entertainer Stefan Raab seine Fernsehkarriere beendet. Jetzt kündigt der Kölner in einem Instagram-Video ein Comeback an als Influencer. Doch an der Ernsthaftigkeit darf gezweifelt werden. Ja, ich fasse das ganz kurz zusammen, bevor wir in den Rest dieser Schlagzeilen gehen. Es ist plötzlich auf Stefan Raab sonst sehr einsamem, unbespielten Instagram-Kanal ein Video aufgetaucht, was vielleicht das schon mal, was total hoch produziert war, fängt mit so einem Drohnenshot an, ist irgendwie, da sieht man Elten in so einem Boot da rumpaddeln, sehr, sehr viele Kameraeinstellungen und so. Also ist total TV-mäßig produziert, dieser Trailer. Und dann sieht man ihn da, er sucht Stefan Raab und er findet ihn. Und dann sprechen die beiden. Und es geht kurzerhand darum, dass Elton will, dass Stefan Raab zurückkommt. Und dann wurde spekuliert, wie soll das funktionieren? Ist das ein April-Scherz? Ist das keiner? Was passiert da? Und tatsächlich wurde so eine Art Wette vereinbart, wenn er, gemäß der Influencerin Pamela Reif, auf die er sich scheinbar bezieht, 9 Millionen Follower erreicht auf Instagram, dann wird er als Influencer zurückkehren. Dann gehe ich zurück in die Newsmeldung. Tatsächlich hat das Video durchaus Erfolg. Seit der Veröffentlichung ist die Followerzahl rasant gewachsen. Knapp 150.000 waren es vorher. Nun sind es zur Zeit der Meldung schon über 2 Millionen. Trotzdem ist es fraglich, ob er die hohe Hürde von 9 Millionen knacken wird. Das Zieldatum für die Challenge ist der 1. April. Er hat es tatsächlich nicht geschafft, wie wir heute wissen. Er ist nicht Influencer geworden, hat ehrlicherweise natürlich nicht die 9 Millionen gepackt. Das Ganze kann man sehen, das verlinke ich auch auf seinem Instagram-Kanal. Und damit hört er das Ganze aber nicht auf, sondern es gibt verschiedene weitere Videos, die gepostet wurden, zu denen es auch Newsmeldungen gibt. Ich fasse die kurz zusammen. Es erschien dann ein zweites Instagram-Video, wo er mit Elton spricht, dass er die Zahl nicht erreicht hat, aber dass das egal sei. Er kommt natürlich trotzdem zurück und boxt nochmal gegen Regina Halmich. Nun gut, soweit so gut erstmal, also ein Coup, ein Stunt, um diesen Boxkampf anzukündigen. Und jetzt gibt es noch ein drittes Video mit dem Anzeigen-Hauptwachtmeister, heißt er wohl, Nicolas Mattei. Und da zitiere ich die Welt.de, die hat dieses dritte Video kommentiert mit: Im Clip ist zu sehen, wie auf dem Rad durch den Wald fährt und ein geparktes Auto stößt, während im Hintergrund die Stimme von Elton zu hören ist, der laut Stefan ruft, zückt Mattei sein Handy und sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass hier schon wieder einer im Wald parkt. Bestimmt wieder ein Angler, der hier rumsteht. Über diese Sache wird im Netz gerätselt. Was bedeutet die Abkürzung, die man auf Stefans Raabs Kappe sieht? NWSDWH. Ideen gibt es einige, häufig genannt wird. Na, was soll das wohl heißen? Also ganz, ganz viele Teaser, Hooklines, Andeutungen. Am Ende die Promo für einen Boxkampf. Markus, du hast dich ja mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Was denkst du dazu?
Ja, erstmal natürlich ein Thema der Verachtung, eindeutig. Ich bin ja wieder auf der dunklen Seite, ich merke das schon. Geht ja auch gleich gut los. Ich muss dazu sagen, liebe Fugis, wir nehmen heute am Mittwoch, 3. April auf. Ich bin gestern mehrfach interviewt worden zum Thema Stefan Raab, sein Comeback und so weiter. Sind mehrere Artikel erschienen, Marc hat sich auf keinen davon bezogen. Ich habe das bewusst für Marc nicht rausgenommen, weil ich dachte, Marc hat das für mich mitgebracht. Ich habe das irgendwie erwartet. Von daher, das muss man ein bisschen so als Wrap-up sagen und ich versuche für euch das Thema nochmal anders einzuordnen und nicht so, wie ich es in den Interviews gemacht habe und so. Ich beginne mit dem Motto meiner Verachtung, das lautet: Stefan Raab, TV-Boomer-Gott und schlagkräftiger TV-Pensionär, Punkt, braucht niemand, Ausrufezeichen. Also, ihr Lieben, wir sind in einer TV-Notstandsgesellschaft, ja, das jetzt sozusagen sieht, dass wir eigentlich keine TV-Entertainer mehr haben, sozusagen in der alten Generation, dass auch Joko und Klaas, die noch Fernsehen sehen, zumindest lineares Fernsehen sehen, also eigentlich Boomer Generation, dass es da überhaupt eine große Lücke gibt, eine große Kluft gibt und die Sehnsucht nach dem alten, neuen Fernsehen gibt. Also Stefan Raab hat ja verdienstvoll das deutsche Fernsehen revolutioniert. Er hat angefangen, wirklich Erlebnisfernsehen zu produzieren, hat laufend irgendwelche Show-Ideen gehabt, Musikcontests gemacht und so weiter, weil einer der kreativsten TV-Geister seit den 1990er Jahren und hat wirklich sehr, sehr viel Innovation in die Fernsehlandschaft gebracht. Also dafür natürlich Verehrung und da, ob ich das mag oder nicht, ist jetzt vollkommen egal. Man muss diese Leistung anerkennen und auch diese Wildheit und diese Energie zu sagen, ich mache wirklich ein Anti-Fernsehen im Fernsehen, das zum neuen Standard im Fernsehen wird. Dafür steht Stefan Raab wie kaum ein anderer in der TV-Landschaft in dieser breiten Aufstellung. Das hat aber auch alles wie immer sein Ende und das hatte auch sein richtiges Ende. Es war ein bisschen schon zu spät, also war schon ein paar Jahre vorher eigentlich am Ende mit seiner Kreativität. Und diese Zeit ist halt nun für Stefan Raab vorbei, dass er also wirklich das Fernsehen innoviert hat. Und ein Comeback, das er angekündigt hat, ist natürlich spannend, dass man sieht, wie nötig TV Deutschland Stefan Raab hat, also das Zurückgehen zu seiner Innovationszeit, weil es wirklich sozusagen auf den letzten Metern ist, hin in eine vermeintliche Bedeutungslosigkeit und ein Abwandern in Mediatheken. Und das finde ich halt sehr interessant an diesem Fall, warum dieser Hype um Stefan Raab, es hat ja funktioniert. Es wird diesen Boxkampf geben, es wird dieses Comeback geben. Vielleicht ist es nur dieser Boxkampf im September. Die Karten sind sauteuer, wenn man da hin will. Sind auch schon alle ausverkauft natürlich und so, weil es ein riesen auch TV-Event wird. Und da wird man mal schauen. Und Stefan Raab lacht sich natürlich ins Fäustchen und sagt, ja, ist super, meine Marke zählt immer noch, ich bin immer noch, also die Leute interessieren sich noch für mich. Es wird ein riesen Ding um mich gemacht. Der hat über 3 Millionen Abonnenten bei Instagram, aber keinen Content, also nur machst du so ein paar Bilderchen und so weiter. Also man sieht, dass Stefan Raab immer noch Unterhaltungskönig ist, ja, König lustig ist, die Spaßgesellschaft, die deutsche Spaßgesellschaft braucht und so einem Spaßnotstand war, weil eigentlich die großen TV-Entertainer Joko und Klaas anscheinend nicht mehr ausreichen, um TV Deutschland zu befriedigen. Nichtsdestotrotz halte ich dieses Comeback für völlig unnötig, auch eigentlich für falsch, wenn man sagt, okay, ich war mal ein Innovator, ich habe die Sachen so vorangebracht und ich mache ja nichts Neues. Er hat schon mal gegen Regina Halmich geboxt, er hat auf die Nase bekommen und so weiter, 2 Mal, ja. Und von daher passiert nichts Neues. Deshalb, der Ruhestand ist der Ruhestand, in dem man ruhig steht und entspannt, lieber Stefan Raab. Also, für mich ist es nichts, für mich ist es ein Thema der Verachtung, Punkt.
Mein Lieber, da schließe ich mich komplett an. Ganz kurzes Feedback auch von meiner Seite aus dazu. Ich schließe mich der Verachtung an. Du hast ihn gerade schon auch als Innovator ja angekündigt. Das ist jetzt komplett das Gegenteil davon. Er tritt so ein bisschen in die Fußstapfen von vielen anderen Entertainern, die doch im Unruhestand sind, die es nicht bleiben lassen können. Was ich natürlich auf der einen Seite, glaube ich, verstehe, das geht vielen Bühnenmenschen so, die können nicht abschalten, nicht loslassen. Manche gehen gar nicht erst runter. Das ist für mich persönlich immer noch mal was anderes, wenn man einfach dranbleibt, wenn man groß die Rente ankündigt und dann zurückkommt, ist es natürlich was anderes. Und dann natürlich der Ruf, den er zu Recht hatte als Innovator, also als Showmacher, immer wieder mit neuen Konzepten und so. Und dann wirklich dritte Runde von diesem Showkampf. Ich bin sehr gespannt, wie er mittlerweile auch rezipiert wird. Das ist lange, lange her, dass ein alter weißer Dude eine Frau vermöbeln will, auch sei es ein Spaßkampf. Ich bin gespannt, wie das in den Medien auch besprochen wird mittlerweile. Ist ja einige Jahre her, dass es vorher passiert ist irgendwie. Ja, und irgendwie einfach, also von der Sache her finde ich es lahm, weil es wirklich 1:1 eine Wiederholung ist. Spricht wirklich nicht für dieses Medium lineares Fernsehen und die Innovationskraft, die es hat. Naja, und zum anderen finde ich auch die ganze Machart und das Thema Influencer und so. Ich bin mir relativ sicher, dass sie diesen ersten Clip mit der Frage gedreht haben und dann direkt 2 Clips hinterher gedreht haben. Ja, klar. Einen, wenn er es schafft, einen, wenn er es nicht schafft. Und
genau.
Ja, aber weißt du, genau das sieht man dieser Produktion auch an und da steckt für mich schon ein Problem in dem Format, in der Idee, wie man Instagram benutzt und dass man so halb spöttisch natürlich, ja, da werde ich Influencer, aber er schafft es natürlich nicht auf 9 Millionen Follower in der kurzen Zeit und dann das nur irgendwie als dann zu, also ich finde, es ist alles irgendwie halbseiden und es funktioniert irgendwie nicht richtig. Diese Clips auch von der Humorebene schon, auch von diesem Meta-Humor TV gegen Internet ausspielen, aber doch zu versuchen, Mal gucken, oder ob es eher so eine Art Gottschalk-Abschiedsrede wird. Früher war alles besser, das gute alte lineare Fernsehen. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall nicht drauf.
Nein, Stefan Raab ist The Walking Dead der TV-Unterhaltung. Also von daher, lassen wir die Zombies Zombies sein und kommen wir zu einem Thema, das uns alle bewegt, zu deinem ersten Thema am heutigen Tag. Es ist ein Thema, ich klicke auf den Artikel, ein Artikel aus einem Magazin, das du natürlich abonniert hast, das ist Man's Health. Und in Man's Health, also du bist ja, der Marc ist ja so ein sportiver, dynamischer Typ, immer am Puls der Zeit, auf der Fährte der Marken. Er ist das Markentrüffelschwein, darf man das so sagen, aus Hamburg. Und ich habe dir was mitgebracht, was sich mal ein bisschen locker macht, was sich mal aus dieser ganzen zynischen, kalten, unemotionalen Welt herausholt zu den Themen, um die es wirklich im Leben geht, nämlich um die Liebe. Es ist eine Liebeserklärung natürlich auch für dich, von mir. Und es heißt, also Liebeserklärung steht drüber, es ist ein Artikel vom 26.03.24 von Laura Krampe. Und die Schlagzeile heißt, so gestehst du deine Liebe. Untertitel: Liebe ist das schönste Gefühl der Welt. Das in Worte zu fassen ist gar nicht so leicht. Wie dir eine Liebeserklärung gelingt und was du am besten sagst. Ich scrolle ein bisschen in dem Text. Jeder kennt die berühmten drei Worte. Kein Satz gilt in Beziehungen als so wichtig und bedeutsam wie ich liebe dich. Aber es ist gar nicht einfach, diesen über die Lippen zu bekommen oder überhaupt über Gefühle zu sprechen. Wir erklären, wie du es anstellen und was du am besten sagen kannst. Bist du bereit, Marc?
Ich hoffe.
Dann Abflug. Wann mache ich eine Liebeserklärung? Ganz einfach, Zitat, wenn es sich gut anfühlt, Zitat Ende, rät Dating-Experte Erik Hegmann aus Hamburg. Er spielt dabei keine Rolle, ob du schon lange in einer Beziehung oder gerade frisch verliebt bist. Eine romantische Liebeserklärung ist etwas ganz Besonderes und wirklich nur für die Person deines Herzens bestimmt. Auch in einer langjährigen Beziehung tut es gut, wenn der Partner unerwartet ein Liebesbekenntnis zu hören bekommt. Doch gerade für frisch Verliebte haben die drei magischen Worte einen besonderen Stellenwert. Schließlich markiert die Liebeserklärung für viele Paare eine Art Startschuss für die Beziehung. Denn eine Liebeserklärung, so Hegmann, ist ein Zeichen für Verbindlichkeit und sollte nicht leichtfertig ausgesprochen werden. Diese 9 einfachen Dinge machen Frauen wirklich glücklich. So, das war verlinkt, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ich überspringe ein paar Passagen, dann geht es weiter. Wann ist der richtige Moment, meine Liebe zu gestehen? Tatsächlich gibt es keinen richtigen Moment für eine Liebeserklärung. Doch wann ist es zu früh? Wann zu spät? Der Paarberater, Zitat, also Hegmann, wer an Liebe auf den ersten Blick glaubt, wird bei einer Liebeserklärung, die zu lange auf sich warten lässt, eher das Gefühl bekommen, in der Schwebe hängen gelassen zu werden. Zitat Ende. Andere, bei denen sich Liebe erst langfristig über Zuwendung, Vertrauen und Zeit aufbaut, empfinden eine Liebeserklärung erst nach Abklingen der anfänglichen Euphorie als authentisch. Entscheide, zu welcher Strategie du tendierst oder versuche, dich in den Partner zu versetzen. Zitat, wenn du dir in Bezug auf das Tempo deiner Beziehung unsicher bist, dann frage nach. Zitat Ende. Ermutigt der Coach. Beispiel, Zitat. Sag mal, geht es dir eigentlich geradezu schnell mit uns? Zitat Ende. Das zeigt vor allem, dass du Rücksicht auf deinen Partner nehmen willst. Vermeide Konfliktsituationen. Ideal für die Liebeserklärung ist eine Situation, in der ihr euch beide wohlfühlt und nicht fürchtet, gestört zu werden. Es geht lange weiter. Und ich komme zum Ende. Also ich nehme so einen kleinen Abschnitt noch raus für dich, Marc. Mhm. Wir haben es ja in den Shownotes verlinkt.
Ja, letzter muss ich Absatz. Dann weiterlesen noch.
Letzter Absatz. Versuche es mit einem Liebesbrief. Dann ist die wohl klassischste Form eines Liebesgeständnisses eine Option für dich. Liebesbriefe sind, sofern gut geschrieben, eine kreative und schöne Form, jemandem die Liebe zu gestehen. Aber auch hier kommt es darauf an, von Herzen zu schreiben. Keine abgedroschenen Phrasen aus dem Internet abschreiben. Beginne lieber damit auszuführen, was dich dazu bewogen hat, den Brief zu schreiben und wie du dich fühlst. Eine Liebeserklärung ist übrigens nicht der Schlüssel für eine glückliche Beziehung, Marc. Experte Hegemann, Zitat, es geht in einer Beziehung weniger um das, was du sagst, sondern um das, was du tust. Dem Partner Aufmerksamkeit und Interesse entgegenzubringen, ist bei weitem wichtiger als ein spektakuläres Liebesgeständnis. Zitat Ende, Marc ist dran.
Wow, Markus. Ich kratze es in die Baumrinde. Ich schreibe es auf ein kleines, gefaltetes Zettelchen. Ich flüstere es dir zu. Mein Motto, je ne t'aime plus, mon journal. Was für ein Schwachsinn. Also das hier ist ja wirklich als das Kassengestell der Romantikprothese, als Newsartikel. Was ist das für ein Schwachsinn? Eine Autorin, die Jungs erklärt, wie man Liebeserklärungen macht. Grundsätzlich vielleicht ein spannendes Unterfangen, wenn man es ernst nimmt, Emotionen auszudrücken. Dafür sind wir eigentlich in der Kultur angekommen. Dafür braucht man Dichter, Poeten, Musiker, Cinematografen und so weiter und so fort. Aber bestimmt nicht so einen räudigen How-To oder Guide aus so einem Heftchen hier einfach. Da reinzugehen ist ja wirklich interessant, dass sie dann auch das erste Zitat irgendwie direkt einen Typen, einen Dating-Experten zitiert, mit diesem unfassbaren Insight, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist der richtige Zeitpunkt, wenn es sich richtig anfühlt? Richtig gut auf die innere Uhr, sich zu verlassen, wenn man genau die gerade nicht hat. Naja, und dann kommen ja wirklich Quatsch, dann kommen so, wir können es ja, das Einzige, was man hier rausziehen kann, ist so Schlagzeilen, How-To, zum Beispiel, warum werden 9 Dinge genannt, die Frauen glücklich machen, das ist eine Primzahl, die triggern bei den Leserinnen bestimmte Sachen, 7 Sachen, 9, 11, 13, sind immer sehr, sehr gute Listen, Zahlen sozusagen, warum die funktionieren. Naja, und es endet wirklich, wie du auch gesagt hast, dann in so einem absoluten Allgemeinplatz, so, der sucht dir ein ruhiges Plätzchen, schreibt einen Liebesbrief. Also das ist so eine Null- und Nichtig-Nummer. Dazu fällt mir nicht viel ein, außer dem Motto, dass ich schon gesagt habe, absoluter Bullshit-Null-Artikel. Sehr, sehr schön.
Es ist die Boulevardisierung, Marc, von Emotionen. Es gibt eigentlich keinen Rat, keinen Hinweis, kein gar nichts. Das ist ein ewig langer Artikel. Ja. Unten werden nochmal die 8 Beziehungsphasen, die jedes Paar durchläuft. Also es gibt hier eine Normierung. Mhm. Ja, also jedes Paar durchläuft das. Es gibt die 9 Tipps und so weiter.
Auf jeden Fall.
Und das ist so der Klassiker von solchen Artikeln, die nichts sagen, keine Aussage haben, komplette Boulevardisierung sind, sich aber so ernst nehmen, aber am Ende nichts herauskommt. Also von Marc zu Recht eine wunderbare Verachtung. Ja. Marc, komme ich auf die helle Seite zurück? Gib mir mein nächstes Thema.
Ich weiß beim nächsten Thema tatsächlich nicht, ob es verehrt oder verachtet wird. Und zwar habe ich eine Newsmeldung von Deutschlandfunk Kultur herausgesucht. Und zwar, Clubszene wird geadelt, ist die Überschrift. Berliner Technokultur wird immaterielles Kulturerbe. Ich habe auch hier wieder, um das einzufangen, eine Newsmeldung mit 2 angehängten Artikeln sozusagen, die ich aber wirklich in Kürze nur zitieren will, um dir diesen Themenkomplex aufzumachen. Also, zuerst mal der Deutschlandfunk Kulturartikel, ich zitiere. Die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutschland hat 6 Neuzugänge. Einer davon, die Berliner Technokultur. Was bedeutet der Eintrag für die Clubs in der Hauptstadt? Theater, Tanz, Handwerkskunst, Brauchtum und kulturelle Tradition, all das wird als immaterielles Kulturerbe angesehen. Was dazugehört, lässt sich im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes nachlesen. Zu den bisher dort verzeichneten kommen in diesem Jahr in Deutschland 6 neue Einträge dazu, darunter die Berliner Technokultur. Die Kulturminister von Bund und Ländern erweitern das bundesweite Verzeichnis entsprechend. Berlin als Hotspot des Techno. Techno wurde zwar ursprünglich im Untergrund von Detroit erfunden, in Anführung, fand dann aber schnell in Europa immer wieder mehr Anhänger. In Berlin wurde Techno zu einem Symbol der Wendejahre, wozu auch die alljährige Love Parade und die weltweit bekannten Berliner Techno-Clubs beitrugen. So geht's dann weiter. Es wird noch über den Tresor gesprochen, natürlich. Und die Geschichte der Technokultur, dann enden wir mit einem Zitat, die Technokultur hat nicht nur Berlin verändert, sondern die halbe Welt. So viel dazu habe ich gefunden als Newsmeldung und dann gibt es natürlich dazu Reaktionen und andere Anmerkungen. Und ich habe ein Opinion Piece gefunden vom 25. März. Und zwar, ich verlinke das dazu. Autor ist, ich hoffe, ich spreche ihn aus, er wird T-A-J-H gesprochen. Taj Tai Morris heißt er. Und es ist auf Englisch, ich übersetze es aber, Opinion. Berlin didn't invent techno, so why no mention of Detroit in the UNESCO honor? Also sein Artikel ist schon überschrieben mit Berlin hat nicht Techno erfunden, also warum wird Detroit nicht in der UNESCO-Ehrung erwähnt? Er fasst dann ganz kurz zusammen, ich zitiere nur zwei Absätze und übersetze sie gleich. Morris on the decades-old injustice at the heart of the recent decision to celebrate the city's club culture. On March 13th, Germany expanded its UNESCO cultural heritage list to include 6 new entries. Among these were mountaineering in Saxony, a fruit vine called Vies, and technoculture in Berlin. According to UNESCO, an understanding of the intangible culture heritage of different communities helps the intercultural dialogue that encourages mutual respect for other ways of life. Also, er zitiert hier nochmal, warum das auch von der UNESCO anerkannt wurde. Also diese enge Verwebung von verschiedenen Communities und einem interkulturellen Dialog, der Respekt abverlangt. Und dann kommt hier sein Kritikpunkt. In its press release, the German Commission said techno is based on various musical developments that emerged from DJ culture to become the soundtrack of the spirit of optimism after reunification. These are bold claims to make while also failing to mention Detroit for the genre's founders. Also, er sagt hier ganz klar in seinem Artikel, dass die UNESCO verpasst, trotz all der Inklusion und dieser Kulturgeschichte, diese Techno zuordnen, eigentlich die Wurzeln zu finden. Und jetzt als letzter ganz kurzer Nachtrag. Ich wollte das natürlich gleich nachlesen und habe auf unesco.de angeschaut, was da drin steht. Und die haben das so auf ihrer Seite veröffentlicht. Ich zitiere von der UNESCO selbst. Techno basiert auf verschiedenen musikalischen Entwicklungen, unter anderem auf die elektrischen Klangerzeugungen im 20. Jahrhundert, Detroit Techno, Chicago House und EBM aus Belgien. Neben der Musik umfasst die Technokultur unter anderem auch Modeveranstaltungen wie zum Beispiel Raves, also Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik. Und aus diesem Konglomerat, aus den Newsmeldungen, der Reaktion und der eigentlich faktischen, echten Eintragung der UNESCO, ja, habe ich dir jetzt so einen Newsflash hier zusammen arrangiert.
Ja gut, ich danke dir, lieber Marc. Und natürlich bin ich wieder auf der dunklen Seite, weil das ein Thema der Verachtung ist. Mein Motto der Verachtung lautet, die Reduktion von Komplexität und die Vereinheitlichung von Clubkultur und Stadtgeschichte verdienen keinen Respekt. Dass sozusagen die Clubkultur zum immateriellen Kulturerbe wird und so weiter, ist okay. Die Berliner Clubkultur, da reden wir dann über Techno, hat eine wegweisende Geschichte hinter sich. Sozusagen auch der Ostgut, harte Berliner Techno und so weiter, hat Geschichte geschrieben. Ja, dass Detroit nicht erwähnt wird, okay, das kann man kritisieren, aber darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, dass die Aufnahme ja natürlich schon Jahrzehnte früher hätte geschehen müssen, weil Berlin für wegweisende Clubkultur steht. Also wenn wir etwa das an das SO 36 denken, ja, ein legendärer Laden, der eben nicht nur Clubkultur war, der war Stadtgeschichte, der war Gegenkultur, das war immer, ist immer bis heute noch ein politisches Statement und so weiter, ja, eine Hochburg des Antifaschismus, der Antifa und so weiter. Also wenn man all diese auch Clubs, die eben die Clubs, die es dann in den 70er Jahren, die es in, also Anfang der 80er Jahre gab, auch in den 80ern selber, wenn du an Punk, New Wave und so weiter, geniale Dilettanten und so weiter gehst. Berlin hat eine unfassbare Clubgeschichte, ja? Und es wird alles reduziert, Berlin ist Techno. Das geht mir so auf die Nerven, das ist so verzerrend, auch wenn das natürlich sozusagen seit den Ende der, also auch ja, rennen wir über die Wendezeit, über Wendezeit rüber, Anfang der 90er Jahre, natürlich ganz wesentlich für die Neuentstehung des wiedervereinigten Berlins war, oder die Gestaltung des wiedervereinigten Berlins war, ist diese Reduktion auf ein musikalisches Feld etwas, was ich fahrlässig finde, was ich nicht korrekt finde. Und man sieht aber auch, dass ganz viele Clubs in Berlin sterben, die eben nicht Techno, also nicht auf Techno abonniert sind, die nicht auf Spielarten der Techno-Musik oder auch von der elektronischer Musik fokussiert sind. Da kann man immer sagen, ja, das ist ja das, was die meisten hören wollen und so weiter. Naja, aber es gibt sozusagen immer weniger Plätze für Subkulturen. Ja? Also Techno ist ja Mainstream, ist ja keine Subkultur. Es war mal eine Subkultur und ist dann halt zum Mainstream geworden. Und das finde ich halt wahnsinnig ärgerlich, und ich finde wahnsinnig ärgerlich auch diese Verzerrung des Blickes auf Berlin. Und dann werden immer ein paar, eine Handvoll Clubs genannt und dann die legendären Geschichten dazu erzählt. Dabei wird aber auch vergessen sozusagen, wie sich diese Clubkultur politisch positioniert, auch in aktuellen Kontexten sich positioniert und so weiter, sehr diskussionswürdig und auch sehr kritisch diskussionswürdig positioniert, und all das wird vergessen, und deshalb ist es ein Thema der Verachtung für mich, auch in der Art der Darstellung, und jetzt habe ich schon zweimal wieder Verachtung, ich weiß schon, wo die Reise hingehen wird, Marc. Ja, das war mein, das waren meine 25 Cent zu deiner These, also Thema Schlagzeile.
Ja, ich gehe bei Verachtung teilweise mit. Ich glaube, das ist, wie du auch schon angedeutet hast, und da muss ich jetzt natürlich ein Schlaglicht raussuchen, worauf man geht. Was du dargelegt hast, finde ich genau richtig. Ich finde es natürlich super, dass auch solche, dass diese Themen auch in diese Kulturerbe Einzug halten. Ist natürlich nicht differenziert genug, klar. Ich würde aber Verachtung nochmal aussprechen für diesen Gegenartikel, dieses Opinion-Stück. Ich habe vergessen zu sagen, das kommt von Resident Advisor. Das ist so ein Club- und Techno-Szene-Magazin, was auch über Deutschland schreibt und über deutsche Städte und so. Und ich habe das eben geprüft, und ich finde, es bedürfte bei so einer Kritik auch einer genaueren Betrachtung. Also klar, das wird jetzt, ist eine gute Newsmeldung, die skandalisiert das Ganze auch auf eine gewisse Art und spielt natürlich in viele, viele zeitgeistige Themen rein. Ich finde aber, dass dieser Artikel die Themen, die da im Hintergrund mitschwingen, überhaupt nicht ernst nimmt. Also wenn es wirklich um sowas wie kulturelle Aneignung geht oder was darfst du jetzt in Kultur und Musik, wenn es um Feature, Sample, sowieso Kollaboration und Weiterentwicklung von Genres geht, finde ich, haben diese, ja, hat die Kultur das verdient, das ernst zu nehmen und sich da ernsthaft mit auseinanderzusetzen und das auf einer Behauptung aufzubauen, dass das irgendwie nicht, gar nicht erwähnt wird, was faktisch nicht stimmt. Also es wird ja erwähnt, die Detroit Techno, Chicago House und so weiter, auch die belgischen Einflüsse werden ja faktisch erwähnt. Und dann die, ob die nicht ausreichend geadelt werden, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber das ist auch sehr auf Boulevard und Schlagzeile und Skandalisierung ausgelegt. Und das wird einfach dem Kulturteil dieser Meldung überhaupt nicht gerecht. Deswegen gibt's von mir für die Skandalisierung und das Clickbait mit eigentlich ernsten Themen auch von mir Verachtung für diesen Skandalartikel. Ja.
Sehr gut, mein Lieber. Jetzt kommen wir wieder zu dir. Liebe Fugis, es ist ein Artikel oder ein Magazin auch wie Men's Health, das Marc auch abonniert hat, regelmäßig liest, in seiner Wohnung auch mal ausgeschnitten, so Fotostrecken hat und so weiter. Ja, das ist GQ Magazine natürlich für Marc. Und es geht um Dresscode, ja, auch dein Thema. Ein Artikel von 21. März 24 von Manuela Heinz. Die Schlagzeile lautet: Normcore feiert ein Comeback. Reale Mode, die man tatsächlich tragen kann, ist jetzt Trend. Untertitel: Auf den internationalen Laufstegen war eine Rückkehr zur normalen Mode zu sehen. Neben genderfluiden Looks ist reale Kleidung wieder angesagt. So, kommen wir ein bisschen in den Artikel rein. Normcore feiert ein Comeback. Der größte Männermodetrend 2024 ist so normal wie möglich auszusehen. Wir haben sie schon fast vermisst. Die ganz normale Kleidung. Kendrick Lamar und Bad Bunny trugen letztes Jahr bereits zu den Grammys ein Outfit, das ungewohnt normal aussah und somit für Aufsehen sorgte. Auf jeden Maßanzug auf dem roten Teppich kam ein paar lässige Jeans mit einem weißen schlichten T-Shirt. Die beiden Musiker setzten ein Statement, indem sie normal aussehende Kleidung zu einem hochkarätigen Event trugen, der sonst für eher ausgefallene Looks bekannt ist und sich damit von der Menge abhoben. Das Tragen von Jeans und einem weißen T-Shirt sah nicht nur cool und lässig aus, sondern zeigte auch, dass es in der Karriere interessantere Dinge gibt als das Sammeln von Trophäen, wenn man Bad Bunny oder Kendrick Lamar ist. Zu dem Zeitpunkt ist ein Trend, der das Vorbild für eine Wiedergeburt des Normcore sein könnte, nachdem die Männerlooks gerade auf dem Red Carpet immer verrückter wurden. Was sich hier letztes Jahr anbahnte, wurde jetzt zum größten Trend der neuen Saison. Reale Kleidung dominierte die Laufstege von Mailand bis Paris. Selbst Harry Styles, bekannt für seine ausgefallenen Bühnenoutfits, wie der Jumpsuit mit Harlequin-Print, trug privat in letzter Zeit immer öfter Jeans und T-Shirt. Ganz casual und wenig angestrengt. Ich muss hier ein bisschen scrollen und scrollen. Ich überspringe Teile.
Danke.
Was ist Normcore? Einer der Begründer des Stils war Steve Jobs, der sein Signature-Outfit bestehend aus einem schwarzen Rollkragenpullover, hellblauer Jeans und New Balance 992-Sneakern in erster Linie aus praktischen Gründen gewählt hat und damit zur Ikone wurde. Normcore, so definiert es zumindest die New York Times in ihrem Stilmagazin The Cut, ist, Zitat, Mode für denjenigen und diejenigen, die wissen, dass sie einer von 7 Milliarden sind. Zitat Ende. Normcore kann auch so etwas wie eine Lebenshaltung sein. Achte, Marc, hör gut zu, ja?
Okay.
Das Streben nach Gleichheit als neue Art, cool zu sein, anstatt nach Andersartigkeit oder Authentizität. In der Mode jedoch bedeutet Normcore ein Stil, der für gewöhnliche, alltägliche Kleidung steht. Und ich scrolle noch ein wenig runter und ich habe hier ganz viele Bilder in diesem Artikel und Bilder in diesem Artikel und ich möchte den Abschluss dieses Artikels finden. Es geht um Normcore Sneaker, über die haben wir schon gesprochen und der Schlusssatz lautet dann, also es ist der Normcore Sneaker, hört es auf, grundsätzlich gilt, Normcore Sneaker sind schlicht Klassiker in dezenten Farben.
Marc. Also Markus, ich habe mich im Hintergrund leise übergeben. Ich hoffe, man hat es nicht gehört im Mikrofon. Nein, finde ich natürlich geil. Ne? Also wenn mir ein Hochglanz-Modemagazin mit den Celebrities und ganz, ganz teuren Marken im Umschlag, in der Werbung, in den Anzeigen dann erklären muss, dass Normcore eigentlich das Comeback feiert und total geil ist, dann können wir doch genauer hinschauen. Allem voran eine dicke, fette, saftige, aber maßgeschneiderte, exklusive Verachtung für dieses Thema. Die gibt's nicht von der Stange. Naja, was wird denn hier abgefeiert? Das vermeintlich Normale. Also lässig, schlicht, gemütlich. Was soll das bedeuten? Also wird jetzt Stil und Ideenlosigkeit hochgejazzt? Geht es denn wirklich um normale Kleidung? Natürlich nicht. Wir sehen hier immer bestimmte Empfehlungen. Steve Jobs, es muss natürlich der Signature-Rollkragenpullover sein. Es hat mich erinnert an zwei Trends als kleiner Ausflug. Die fielen mir beide ein, zwei Modetrends, weil es um das Thema Normcore bzw. Unauffälligkeit ging. Und zwar, der eine kam durch die Erfolgsserie Succession, wo es um so eine Art Medienmogulfamilie geht und die haben immer sehr, sehr stylische Outfits an in dieser Serie. So zumindest der Internet-Hype. Und dann wurden diese, und die sind immer komplett ungebrandet, weil das natürlich irgendeine Milliardärsfamilie ist und dann die so feinste Kaschmir-Schläppchen nur anhaben und so. Und dann gab es immer Lookbooks und so und die Leute haben sich plötzlich daran hochgezogen. Ja, es muss komplett schlicht und ungebrandet sein und also ganz normal, irgendwie halt schicke Klamotten. Und da wurde ein großer Fetisch draus gemacht und zuletzt von der ganz, ganz tollen Serie The Bear, wo es um diesen Koch geht. Der hat eine bestimmte Art von weißem, schlichten T-Shirt angehabt. Das kam von einer deutschen oder Schweizer Firma. Und dieses schlichte weiße T-Shirt, das dieser einfache Koch in dieser Sendung trägt, kostet aber irgendwie $80 oder so. Und das war dann auch der nächste. Vielleicht ja auch Normcore-Hype, aber was verstehe ich schon von Mode? Deswegen, der Artikel stellt ja die Frage, gibt es was Wichtigeres als Trophäen? Ja, den Konsum. Normcore-Fugis, das wissen wir hoffentlich alle, ist natürlich der Begriff zur Vermarktung. Damit kenne ich mich aus. Das ist ein Trend zum Verkaufen von vermeintlich realer Bekleidung. Wenn ihr so richtig Normcore wollt, schaut euch doch mal den Baumarkt als Laufsteg an und guckt, ob ihr Engelbert Strauß tragt in Zukunft, wenn ihr scheinbar Authentizität feiern wollt. Aber kommen wir zu meinem Motto der Verachtung. Normcore ist Konsum. Normal ist hier kein Statement, sondern ein erlaubnisgebender Gedanke zum Shopping. Mehr kann wundervoll. Ich dazu nicht sagen.
Marc, ich finde das ganz wundervoll. Und für mich ist die Normalisierung eine Machttechnologie, die Leuten eingeben soll, du musst normaler Mensch sein. Schon Pietro Lombardi sagte zu seiner Ex-Frau, ich bin normaler Mensch. Du bist und ergänzt sinnvoll. Ja, genau. Und dieser Fetisch um die Normalität soll Zugehörigkeit und seine Verwurzelung in der Gesellschaft als unauffälliges Subjekt, Gleiche unter Gleichen sein, aber es ist im Endeffekt nur eine Machttechnologie, um entweder hier Konsum anzuregen oder Haltungen, Wertsysteme und so weiter zu etablieren. Von daher teile ich deine Verachtung total und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu meinem letzten Thema über. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, dann kriegst du dein letztes Thema und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt.
Genau so ist es, mein Lieber. Meine dritte Feuilleton-Meldung für dich kommt von deutschlandfunk.de und zwar ist brandaktuell. Wir nehmen heute am Mittwoch den 3. April auf. Von heute ist diese Meldung erschienen. Es kommt aus den USA. Schlagzeile: 200 Prominente wie Billie Eilish und Stevie Wonder fordern Stopp von künstlicher Intelligenz in Musikbranche. Der Artikel, ich zitiere: Mehr als 200 prominente Vertreter der US-Musikbranche warnen vermehrt vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz. In einem offenen Brief heißt es, Tech-Firmen, Entwickler, Online-Plattformen und digitale Musikdienste müssten aufhören, KI zu nutzen. Diese sei ein Angriff auf die menschliche Kreativität. Durch die Technik würden die Stimmen und Konterfeis professioneller Künstler gestohlen, die Rechte von Urhebern verletzt und das Musikökosystem zerstört, betonen die Musikerinnen und Musiker. Sie fordern zudem eine angemessene Vergütung. Das Schreiben unterzeichneten unter anderem Sängerinnen wie Billie Eilish, Norah Jones, ebenso wie der Sänger Stevie Wonder, Bands wie Pearl Jam und R.E.M. sowie die Erben von Bob Marley und Frank Sinatra. Markus, was denkst du?
Ein Thema der Verachtung. Ich habe wieder mein Triple Verachtung. Sehr schön. Mein Motto der Verachtung lautet, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also, ich habe natürlich Verständnis für die kritische Perspektive von KünstlerInnen, hier MusikerInnen, auf die Verwendung von KI. Das ist ein Thema, das wir sehr kritisch, sehr differenziert, sehr problemorientiert in der Gesellschaft diskutieren müssen, auch gerade im Bereich Kunst, Musik und so weiter. Aber KI ist eine Technologie, die sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Immer mehr wird unsere Gesellschaft von KI-Technologien bestimmt, zum Produktiven, zum Negativen, wie auch immer. KI ist eine unglaublich große Machtzentrale in der Gesellschaft, die auch sehr stark für, also wir denken alleine an den Social-Media-Erfolg, Facebook-Erfolg von der AfD, die über sehr viel Geld in gekaufte Stimmen, Tools und so weiter, also diesen Erfolg dargestellt hat, ja, also es zeigt halt aber auch ein Land wie Russland immer stark über die Manipulation von Stimmen und so weiter, über digitale Manipulation, Eingriff und so weiter vorgeht und wir haben sehr viele auch, also wenn es Popularisierungsalgorithmen geht etc., also wir haben Problemlagen, was nicht nur Kreativität, was Vermittlung, was Distribution, Aufmerksamkeit und so weiter angeht, aber KI-Technologien werden auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zunehmend unsere Gesellschaft bestimmen, die Kultur bestimmen, die Kunst bestimmen, die Medien bestimmen und so weiter. Und von vornherein zu sagen, wir müssen das abstellen, wir müssen das zurückdrehen, ist genauso wie wir schalten das Internet ab. Das wird einfach nicht passieren, so, ja. Also muss man überlegen, was für Formen der Koproduktion und was für Formen der demokratischen Kontrolle gibt es und wie kann man eben auch Verstöße gegen Grundlagen der Demokratie, auch wenn die Firmensitze dann in Amerika sind und so weiter, wie kann man das auf den Weg bringen, wie kann man das gestalten und so weiter. Also hier der Umgang mit KI ist eine Frage der Gestaltung und der Kontrolle und so weiter, der staatlichen Kontrolle, ist eine Herausforderung an die Demokratie. Und einfach zu sagen, nee, wir müssen das umdrehen, bringt gar nichts. Deshalb, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Da bin ich voll bei dir, Markus. So sehr ich die Probleme der Musikindustrie respektiere und ernst nehme, so schlecht finde ich diesen offenen Brief, zumindest in dieser Zusammenfassung. Ich habe nicht den ganzen Brief gelesen, aber es sei ein Angriff auf die menschliche Kreativität, würde ich schon mal total hinterfragen. Das muss man sehr differenziert, glaube ich, sehen. Und dann richten sie sich, glaube ich, also A, finde ich die Forderung, sie müssen aufhören, KI zu nutzen, ist genau wie du sagst, das ist eine Forderung wie, ja bitte stellt mal das Internet ab. Es ist einfach Quatsch, die Forderung. Und sie richten sich an sehr, sehr viele unterschiedliche Player. Und in dieser Verallgemeinerung liegt, glaube ich, auch die Schwäche von so einem Brief und so einer Forderung. Tech-Firmen, okay, und ganz anderes Interesse als Entwickler, die sie auch adressieren. Online-Plattformen, nochmal was anderes. Da geht es um Streaming-Algorithmen und Ähnliches, was ja auch viel dazu gesagt hast schon in der Vergangenheit, und digitale Musikdienste. Also komplett unterschiedliche Stakeholder, die KI völlig anders nutzen, ganz anderen Anspruch dazu haben, und aber alle beisammen natürlich nicht aufhören werden, das zu nutzen, sondern, ja, wie du richtig sagst, es wäre schön für den ganzen Diskurs anhand dieses Beispiels natürlich aufgegriffen, aber ich glaube, für jeden Diskurs, auch innerhalb von Deutschland und Europa, zu sagen, wie kollaborieren wir und welche Leitlinien finden wir eigentlich dafür. Und alle müssen mitspielen und sich beteiligen, und diese Verbotsrufe werden leider nichts bringen. Deswegen auch von mir Verachtung.
Ja, sehr lustig ist, dass du dieses Thema ausgewählt hast, weil ich habe eben genau ein KI-Thema für dich zum Abschluss als drittes Thema. Es ist von gestern, also vom 2.4. aus der Taz. Martin Seng hat diesen Artikel geschrieben. Er hat den Titel Künstliche Stimmen imitieren, Voice Engine von OpenAI weg. Ängste. Untertitel: OpenAI stellt ein neues Programm vor, mit Voice Engine lassen sich Stimmen imitieren. Im Superwahljahr verstärkt das Ängste vor Manipulation. Im Artikel heißt es, im März 2022 gab Präsident Zelensky die Ukraine auf und kapitulierte vor Russland. Im November 2023 erklärte Kanzler Olaf Scholz, er werde die AfD verbieten, und im Januar dieses Jahres rief US-Präsident Joe Biden seine WählerInnen selbst an und bat sie, nicht zu den Vorwahlen zu gehen. Das alles ist so natürlich nie passiert, und doch ist es Teil unserer politischen Wirklichkeit. Deepfakes, die Erstellung von gefälschten Videos durch künstliche Intelligenz, sind in den letzten Jahren zu einem Phänomen geworden. Spätestens seit 2019 wird vermehrt über die Gefahren der Täuschungen berichtet und vor ihnen gewarnt. Auch in einem Superwahljahr wie diesem werden Deepfakes als Gefahr wahrgenommen. Sie sind ein einfaches und niedrigschwelliges Mittel, um die Europawahl und insbesondere die US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Ausgerechnet jetzt stellt eines der größten KI-Unternehmen eine neue Software vor, mit der Stimmen so leicht zu imitieren sind wie nie zuvor. Mit dem Chatbot ChatGPT hat sich das US-Unternehmen OpenAI als Marktführer bei künstlicher Intelligenz etabliert. Der Chatbot kann mit den Nutzern Gespräche führen, Fragen beantworten und mit Hilfe einer simplen Aufgabenstellung ganze Aufsätze schreiben. Am Freitag hat OpenAI nun erstmals die Voice Engine vorgestellt. Mit der Software soll die perfekte Imitation einer Stimme möglich sein, auch auf mehreren Sprachen. Dafür braucht es nicht mehr als ein 15-sekündiges Beispiel, und schon kann das Programm die Stimme in allen Lagen und mit allen Eigenheiten imitieren. Personen des öffentlichen Lebens können sich kaum vor dem Missbrauch ihrer Stimme schützen. Selbst bei Privatpersonen reicht schon eine Sprachnachricht von Messenger-Diensten aus, damit man ihre Stimme zweckentfremden kann. OpenAI weiß um die Gefahren, die das eigene Programm mit sich bringt. Auch deswegen hält das Unternehmen die Software noch zurück und will mit einer breiteren Freigabe vorsichtig sein. Ich gehe ein bisschen runter im Text. Hier wird nochmal das Beispiel von Joe Biden und der US-Wahl und so weiter gebracht. Der letzte Absatz heißt Trump und Obama über Chipsorten. Seit einiger Zeit gibt es in den sozialen Medien, insbesondere auf YouTube und TikTok, auch den Trend namens AI Presidents. In Fake-Videos unterschiedlicher Länge unterhalten sich Joe Biden, Donald Trump und Barack Obama miteinander über verschiedene Themen. Mal machen sie rassistische Witze, bewerten verschiedene Chipsorten oder Videospiele, beleidigen sich gegenseitig oder spielen UNO gegeneinander. Manchmal hört man in den Videos auch die Stimmen von George W. Bush oder Hillary Clinton. Während die Präsidenten meist nur mit ausgeschnittenen Bildern in leichter Bewegung dargestellt werden, sind ihre Stimmen täuschend echt. Die humoristischen Videos wirken zwar kurzweilig, doch zeigen sie, wie einfach es mittlerweile ist, Stimmen und ganze Konversationen zu fälschen. Marc, deine letzte Schlagzeile.
Ha, meine letzte Schlagzeile. Für diese Art der Schlagzeile muss es von mir auch Verachtung geben, tatsächlich. Lass mich erklären, warum. Ich war überrascht, dass der Artikel da so abrupt endete. Nicht wirklich, sie enden immer da, diese Artikel. Aber natürlich erwartet man, oder ich erwarte natürlich mehr. Also um das aufzurollen, ja, der Anlass OpenAI hat jetzt eine Erweiterung entwickelt, sagen wir mal, um Stimmen zu imitieren. Müsste man jetzt natürlich nochmal reingehen, warum ist das entwickelt, wie, was ist der Anwendungsfall, sie haben das ja auch noch nicht irgendwie public veröffentlicht so. Die große Frage, die bei mir da immer kommt, das ist ja alles schon ziemlich lange möglich. Nicht so einfach, nicht so convenient und nicht so umfassend, aber Deepfakes, also realistisch anmutende Fake News, manchmal aus Blödelei, manchmal zur Beeinflussung, sehr ernstes Thema auf jeden Fall. Gibt es aber schon seit Jahren. Das ist nichts Neues, was mit diesem OpenAI-Release jetzt gerade rauskommt, sondern seit Jahren geistert das Thema Fake News und Deepfakes durch die Medien. Die Gefahr ist da und echt und die Probleme damit auch. Aber mal wieder gibt es einen, in dem Fall Taz-Artikel, der sich auf ein neues Problem fokussiert. Oh, jetzt ist es ein neues KI-Tool. Das ist ja jetzt noch gefährlicher. Statt zu sagen, was tun wir dagegen? Was tun wir vor allen Dingen als etablierte Medien mit Journalisten, die das Vertrauen aufbauen können, was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schlüssel ist, Quellen zu etablieren, Menschen zu etablieren, die eben vertrauenswürdig sind, die nicht so schnell sind vielleicht, nicht so lustig oder unterhaltsam, aber denen du eben vertrauen kannst, die du dann auch finanzierst, die du das Abo machst, die Plus-Contents und so weiter. Also all das, was eigentlich für die Medienhäuser und den Journalismus extrem wichtig wäre, hier mal wieder nicht thematisiert wird, weil es natürlich, will ich nicht unterstellen, aber auch einfacher ist, über diesen neuesten Skandal und diese neueste Entwicklung und die Gefahren zu sprechen, als Teil der Lösung zu sein. Was, glaube ich, im Journalismus natürlich schwierig ist, weil du berichten musst und immer sozusagen über die Weltlage berichtest mit bestimmten Standards und natürlich dich auch da raushältst. Aber, und da kommen wir zu meinem Motto dieser Verehrung, Deepfakes brauchen mehr Gonzo-Journalismus. Ich glaube, der Journalismus und die Trust-Menschen müssen sich da viel mehr einschalten und einbringen und Teil der Lösung werden, statt nur über das Problem zu berichten.
Finde ich absolut wichtig, also dieses Moment von Deepfakes differenziert zu betrachten. Das ist auch Aufgabe des Journalismus. Also klar, dass du diese Fälle nennen kannst und das Beschreibende und so weiter hast. Das ist ja auch ein Bericht, ist ja nicht ein Kommentar. Aber trotz alledem muss man sozusagen tiefer eintauchen, um auch den LeserInnen Argumente zumindest vorzustellen, über die man nachdenken kann. Weil hier ist halt nur Gefahr, Bedrohung, Angst und so weiter. Und dann ist natürlich wieder die Spaßgesellschaft, die Späßchen macht und irgendwie diese Talks und so weiter. Aber es geht nicht wirklich um das Thema. Von daher teile ich deine Verachtung. Und wenn ich das richtig sehe, Marc, Thaddäus, gnadenlos süß, haben wir heute 6-mal Verachtung? Sind wir wieder komplett auf der dunklen Seite? Habe ich richtig gezählt oder hast du irgendwas verehrt? Da haben wir 6-mal Verachtung, liebe Fugis. Wir rennen jetzt teufelsböse. Ich sag, einer von uns fliegt über die Reling. Das ist sozusagen der Weltgeist, der mit uns spielen wird. Wir rennen jetzt in die Haltung, liebe Fugis.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Ja, Marc, kurz und knapp, wie auch die letzten Male, was ist deine Quintessenz, was steht unterm Strich, was ist deine Haltung zu den 6 Themen auf der Meta-Ebene?
Ja, Markus, ey, 3 Motti der Verachtung diesmal. Harte Kritik tatsächlich eher an den Journalistinnen, Autorinnen und den Medienblättern selbst, die irgendwie ja viel mehr auf Schlagzeilen gehen als auf Inhalte diese Woche, ne?
Ja, absolut. Ja. Von daher, was steht bei dir unterm Strich?
Tja, unterm Strich steht, wenn ich zusammenfasse, es gab einen Artikel über Liebe, über Mode und jetzt zuletzt zu KI. Inhalte stehen unterm Strich. Meine große Sehnsucht, mein großer Wunsch nach weniger Clickbait, weniger sich den Mechanismen des Internets und der Social Media beugen, sondern bitte einfach gute Inhalte produzieren, Haltung wagen, vielleicht weniger schreiben, kürzer schreiben, aber dafür pointierter. Und das kann ich für diese Woche einfach nur unter einen Strich stellen, weil die drei Themen, die du mitgebracht hast, musste ich alle verachten, ob der inhaltlichen Lehre oder der fehlenden eigenen Haltung dazu.
Mir geht's ähnlich. Bei mir sind's die Themen und die Artikel. Also meine Verachtung bezieht sich auf beides jeweils. Und mein Motto der Haltung oder mein Wrap-up lautet: Normalisierung und Konventionalisierung vermitteln Sicherheit und Orientierung, aber keine Haltung zur Gegenwart.
Sehr, sehr schön. Gleich noch ein Haltungsmotto mit rausgegeben. Ja, Fugis, wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt, ob ihr die Schlagzeilen mit uns gelesen habt, ob ihr unserer Meinung seid, vielleicht anderer Meinung seid. Schickt uns gerne eure Haltung, euer Feedback zu unserer Haltung. Schickt uns gerne Newsartikel, die ihr hier vielleicht besprochen hören möchtet. Gerne wie immer auf Instagram, DM, Kommentare oder per E-Mail über Kontakt auf unserer Seite fugengold.de. Das waren die Schlagzeilen für diese Woche des Podcast-Feuilleton. Wir, würde ich sagen, packen langsam schon mal die kleinen Matrosenanzügchen an. Ich muss noch meine Schwimmreifen aufblasen und dann geht das bald los, du. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch und ich sag kein Bier vor Helgoland. Also, liebe Fugis, wir werden euch auch zwischendrin mit Stories beteiligen. Ja, also ihr seid live dabei, ihr kriegt so einen Boom an Infos. Wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet uns kurzzeitig stumm, aber ey, was ihr bei uns nicht seht, werdet ihr nirgendwo mehr in der Welt sehen. Also von daher, bleibt golden, ja. Gebt uns Feedback und wir freuen uns, euch nächste Woche mit dem gesamten Special zur Helgoland Grand Hotel Van Cleef Ketka Gesangsveranstaltung zu beglücken. Bis dahin, ade.
Ahoi.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.